herzlichen Dank, Annika. Immer wieder genial, wie Gott den einen so, den anderen so führt, aber wie er immer gut führt. Wir hatten vor 1,5 Jahren ungefähr eine Schulungsrunde, haben wir so Auswertungsbögen verteilt, und ja, welche Themen interessant wären. Und da kam so eine ganze Menge zusammen, wir haben das so zusammengeschrieben und haben dann gesagt, eigentlich wäre das eine und andere da auch für eine Predigt passend. Und unter anderem stand da Anfechtungen des Teufels dabei. Und das ist das Thema, was wir heute in der Predigt behandeln wollen. Ich habe es einfach Anfechtungen genannt. Anfechtungen, das ist ja so ein typisch christliches Wort, wir sagen manchmal kananäisches Wort. Kennt ihr den Ausdruck kananäisch? Also das bedeutet so ein Wort, was man eigentlich außerhalb der christlichen Welt nicht kennt. Insofern kananäisch ist auch so ein Wort, das kennt auch niemand außerhalb der christlichen Welt. Also solche Worte, die versuchen wir eigentlich zu vermeiden, so im Gottesdienst, weil uns ist wichtig, dass einfach jeder kommen kann, egal ob mit christlicher Vorprägung oder nicht, und dass einfach jeder es versteht. Aber jetzt heute haben wir so ein kananäisches Wort. Deshalb, ich möchte erstmal ein bisschen erklären, was verstehen wir unter Anfechtungen, oder zumindest mal, was verstehe ich unter Anfechtungen. Es meint so das, dass wir irgendwie in der Sache Gottes unterwegs sind, uns irgendwie für Gott einbringen und dass der Teufel uns irgendwie Knüppel zwischen die Beine wirft. Also sei es, dass wir entmutigt sind, sei es, dass irgendwelche Krankheiten kommen, irgendwelche Schwierigkeiten, lauter solche Dinge, die uns das Leben schwer machen und wo wir irgendwie auch merken, diese Sache hier, die es für Gott zu tun gilt, da gibt es einen, nämlich den Gegenspieler Gottes, den Teufel, der es nicht möchte und der uns eben das Leben schwer macht. In der Bibel lesen wir an verschiedenen Stellen von Anfechtungen, unter anderem in Jakobus 1, das werde ich nachher gleich was vorlesen. Und wenn da Anfechtungen steht, dann steht im Griechischen das Wort Peirasmos. Das kommt an vielen anderen Stellen auch noch vor. Und wenn man dann die unterschiedlichen Übersetzungen vergleicht, dann merkt man, in der einen Übersetzung steht Anfechtung, in der anderen steht Versuchung, in wieder einer anderen heißt es auf die Probe gestellt werden oder Prüfung. Also so dieses eine Wort Peirasmos hat schon eine unterschiedliche, also da gibt es unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Und daran merkt man auch so ein bisschen was von dem, was Anfechtung bedeutet. Das kann auch so eine Art Versuchung sein, Versuchung, das Falsche zu tun oder Versuchung, das Richtige zu lassen. Es kann so auf die Probe gestellt sein, bedeuten diese Dinge. Jetzt möchte ich uns vorlesen, was der Jakobus in seinem Brief im 1. Kapitel schreibt. Und ich finde es sehr erstaunlich, was er da schreibt. Nämlich: Haltet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel leidet. Also zum einen erstaunlich, was Jakobus schreibt, zum anderen in dieser ziemlich wörtlichen Übersetzung auch nicht so ganz leicht zu greifen. Aber wir gucken es uns genauer an. Jakobus sagt doch tatsächlich, wir sollen es für Freude erachten. Oder mit anderen Worten, wir sollen uns freuen, wenn wir solche Anfechtungen erleben. Also ich glaube, so ganz natürlich ist das nicht unsere Reaktion, oder? Also wenn da diese und jene Schwierigkeiten kommen, da ist es uns nicht gerade nach Freude zumute. Warum schreibt er es aber? Was ist jetzt seine Begründung? Er sagt dann, also haltet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, das ist jetzt dieses Peirasmos, wie gesagt, an anderen Stellen wird es dann Versuchungen heißen, übersetzt werden. Und jetzt Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Er bringt die Anfechtung mit Bewährung in Zusammenhang. Also er spricht von Bewährung und sagt damit indirekt, Anfechtung führt zu Bewährung des Glaubens. Und diese Bewährung führt zu Ausharren. Ausharren ist jetzt auch wieder so ein Wort, was man vielleicht nicht so oft verwenden, aber ich finde es ein richtig gutes Wort, weil da kommt irgendwie sowas raus, das ist so ein trotziges Festhalten an Gott, also trotzig im positiven Sinn. Ausharren, ich habe ein bisschen so ein Bild vor Augen, wenn man so ein Seil sich vorstellt, das ein Boot hält, dann ein kleines Boot braucht ein kleines Seil. Ein großes Boot braucht ein großes Seil. Kürzlich so ein Foto gesehen von so einem großen Kreuzfahrtschiff. Das war auch mit so Seilen festgemacht. Erstmal habe ich eigentlich kurz gestaunt, dass so ein riesen Kreuzfahrtschiff auch mit Seilen gehalten wird, wenn es im Hafen liegt. Aber ja, es ist so. Aber das waren riesen Seile, die da waren. Und irgendwie ausharren ist für mich so, wie wenn dieses Seil dicker wird. Dieses Seil, was für uns die Verbindung zu Jesus ist. Die vielleicht zuerst klein ist und dann aber immer größer wird. Und dieses Ausharren, da wird es immer stärker. Also Anfechtung, daraus folgt Bewährung und daraus folgt Ausharren. Und dann kommt letztlich das, dass das Ganze ein vollkommenes Werk haben soll, dass wir vollkommen und vollendet sein sollen. Wow, du und ich, wir sollen vollkommen sein. Hoher Anspruch. Und dann aber auch noch das, und an nichts Mangel leidet. Also in irgendeiner Weise soll diese Anfechtung über die Bewährung und das Ausharren zu diesem Vollkommen uns führen und zu dem, dass wir an nichts Mangel leiden. Und das ist schon auch eine coole Verheißung, oder? Dabei ist dieses an nichts Mangel leiden wahrscheinlich nicht so sehr auf die irdischen Güter bezogen, dass wir jetzt im riesen Wohlstand leben oder so, sondern ich denke, es geht vielmehr um diese Dinge wie Gottvertrauen, Geduld, Zufriedenheit mit dem, was man hat, Liebe, Freude, diese Früchte des Geistes, die wir da in Galater 5, Vers 22 lesen können. Ich glaube, an all diesen Dingen, da können wir jetzt noch mehr aufzählen, daran sollen wir keinen Mangel leiden. Und das ist dann auch richtig gut, wenn wir kein Mangel haben an Gottvertrauen, kein Mangel an Freude, an Liebe, an Frieden. Das ist eigentlich diese Dinge, die wirklich wichtig sind. Aber das ist schon irgendwie gar nicht alles so einfach, oder? Ich würde sagen, es ist Glaube mit Tiefgang. Und das ist wahrscheinlich das, was viele von uns so bestätigen können. Damit Glaube Tiefgang bekommt, braucht es auch diese schweren Zeiten, so ungern wir sie durchleben. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen nachvollziehen. Ich würde vereinfacht sagen, Anfechtungen führen zu geistlichem Wachstum. Und deshalb passt es schon, wenn Jakobus sagt, erachtet es oder haltet es vor lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen kommt, weil es zu geistlichem Wachstum führt. Ein zweites, meine ich, ist auch noch so ein Grund zur Freude. Ich möchte es mit einem Beispiel aus meinem Leben erzählen. Also Grund zur Freude bei Anfechtungen. Und zwar habe ich vor mehreren Jahren jetzt von dieser Idee der Zellgruppen gehört. Und wahrscheinlich, wer mich schon öfters gehört hat, hat von den Zellgruppen auch schon gehört, weil davon erzähle ich immer wieder gern. Weil seit ich das vor ein paar Jahren gehört habe, bin ich wirklich begeistert von dieser Sache der Zellgruppen. Um es kurz zu erklären, es geht einfach darum, dass einige Christen sich zusammentun, ein paar Leute aus der Gemeinde sich zusammentun, 3, 4, 5 Leute und sagen, wir gründen eine Gruppe, beten für einige Wochen, Monate für solche Leute, die Jesus noch nicht kennen und laden die dann dazu ein. Und dann startet so diese Gruppe und man trifft sich einmal in der Woche zumindest und das Motto ist so, wir teilen das Leben und lernen Gott besser kennen. Ich bin da deshalb so begeistert davon, weil ich finde, wenn es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen, ist das die beste Möglichkeit. Und deshalb mache ich das auch nach wie vor gerne und lade gerne dazu ein, weitere Zellgruppen zu gründen. Aber jetzt, warum erzähle ich es? Als ich damals davon gehört habe, da waren wir noch in Ditzingen und da haben meine Frau und ich und noch andere aus der Gemeinde auch so eine Zellgruppe gegründet und haben auch gebetet und kräftig eingeladen und so, haben viele eingeladen und drei haben zugesagt, dass sie kommen. Also wir haben viel mehr eingeladen, aber die drei haben zugesagt, dass sie kommen. Und ich weiß heute noch, obwohl es ein paar Jahre jetzt her ist, der Tag, an dem das erste Treffen abends sein sollte, da ging es mir so schlecht. Also es ist nicht, dass ich so hätte erbrechen müssen oder so, aber ich war emotional so durch den Wind und habe immer wieder gedacht, ach, wenn es nur schon Abend wäre und ich einfach ins Bett gehen könnte und das vorbei wäre und so, ich wäre so froh drum. Und dann habe ich gedacht, oh, das wird wahrscheinlich super peinlich und wir stampfen das vielleicht ganz schnell wieder ein und erzählen niemand groß davon. Also irgendwie, obwohl ich von der Idee voll überzeugt war, an dem Tag ging es mir so schlecht. Ich hatte ein bisschen eine Ahnung davon, oder es war schon in meinem Kopf, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es da einen gibt, den Gegenspieler Gottes, der diese Sache nicht möchte. Dass das eben solche Anfechtungen sind, dass der Teufel es irgendwie schwer machen möchte. Und ein bisschen hat mich es, glaube ich, dann auch ermutigt, dass ich dachte, okay, also wenn es dem Teufel so daran gelegen ist, dass er da Knüppel zwischen die Füße wirft, dann muss es irgendwie der richtige Weg sein. Und das ist so das, was ich uns als Zweites sagen möchte, wenn du das auch kennst, dass du in geistlichen Dingen unterwegs bist, dass du Gottes Sache voranbringst und du kennst diese Anfechtungen, du merkst es, wie der Teufel da was zwischen die Beine wirft, dann zeigt dir das auch, du bist auf dem richtigen Weg. Und vielleicht kannst du eine Ermutigung sein, weil wenn das irgendwas wäre, was völlig egal ist, was dem Teufel egal ist, dann würde er dir auch keine Knüppel zwischen die Füße werfen. Aber wenn es dem Teufel so wichtig ist, dich zu entmutigen, dann muss es etwas sein, was ihn eben ärgert. Und das, was den Teufel ärgert, ist gut. Das ist etwas, wo Gott wirkt. Und ich glaube, so manch einer von euch hier kann ein Lied davon singen, von solchen Dingen. Ich habe es auch in der letzten Woche gedacht, wirklich, da gibt es dieses und jenes, womit ihr zu kämpfen habt und das ist nicht einfach. Aber eben, wenn es ist, weil du Gottes Sache treibst, dann will ich dich ermutigen, du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt will ich uns noch einen weiteren Vers vorlesen aus Jakobus 1, den nächsten und nachher lesen wir noch welche. Aber jetzt erstmal den Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Mir ist dieser Vers gut bekannt, aber mir ist zum ersten Mal aufgefallen, in welchem Zusammenhang der steht. Am Ende von Vers 4 hatten wir ja das, dass wir an nichts Mangel leiden. Also das ist so das, was Gott uns geben will. Ihr sollt vollendet sein und an nichts Mangel leiden. Und jetzt kommt der Vers 5 und man könnte da auch übersetzen, wenn aber jemand Mangel leidet an Weisheit, dann bitte er Gott, der gerne gibt und sie wird ihm gegeben werden. Also Jakobus sagt so, ihr sollt keinen Mangel haben, aber wenn jetzt jemand doch Mangel hat und zwar an Weisheit, dann darf er gerne Gott bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ich finde diesen Vers richtig super und ich zitiere den auch immer wieder gern. Aber jetzt musste ich ein bisschen schlucken, weil ich so einen Eindruck habe, das eine hängt so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Also sonst würde das nicht beieinander stehen. Also so mit anderen Worten, wenn wir um Weisheit bitten, dann müssen wir auch bereit sein, diese Anfechtungen zu ertragen, dieses Ausharren zu erlernen und dieses Bewähren und so weiter. Und jetzt aber positiv gesagt, durch Schwierigkeiten gereifte Personen dürfen um Weisheit bitten und sie wird ihnen gegeben werden. Vielleicht auch deshalb, weil wir durch diese Schwierigkeiten gelernt haben, Gottes Stimme zu hören. Soll jetzt nicht heißen, wenn du nächstes Mal irgendwie denkst, oh, ich sollte um Weisheit bitten, aber ich bin jetzt noch nicht die gereifte Persönlichkeit, dann bitte ich gar nicht. Das wäre natürlich Quatsch. Aber einfach so zur Ermutigung, das eine führt auch zu dem anderen, nämlich diese schwierigen Zeiten, die Anfechtungen führen auch dazu, dass wir um Weisheit bitten können und Gott sie uns gibt. Jetzt habe ich vorher gesagt, das, was hier mit Anfechtungen übersetzt ist, kann man auch mit Versuchungen übersetzen oder auf die Prüfung, Probestellen, Prüfungen. Und ich weiß nicht, ob jemand schon so weit gedacht hat, dass er sich jetzt sagt, hier dieser Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen geratet. Vielleicht sagt sich jemand, Moment mal, hat nicht Jesus in dem Gebet, das uns gelehrt hat, gesagt, und führe uns nicht in Versuchung, so wie wir es eben Matthäus 6, 13, wo das Vaterunser steht, so lesen wir es ja da und kennen es. Also wie passt denn jetzt das zusammen? Jakobus sagt, erachtet es als Freude. Jesus sagt, bitte darum, dass er nicht in diese Versuchungen kommt, weil im Griechischen steht eben beides mal Peirasmus. Wir legen noch einen drauf, jetzt nochmal aus Jakobus 1. Ich lese euch die Verse 13 bis 15 vor. Niemand sage, wenn er versucht wird, auch hier wieder Peirasmus bzw. das Verb Peirazo, also niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also das sind überhaupt total wichtige Verse, finde ich. Mir geht es jetzt vor allem um Vers 13, aber um kurz nebenbei zu Vers 14 und 15 zu sagen, ich finde, das trifft so gut, gell, wie Jakobus das beschreibt, wie das mit der Sünde so läuft. Er spricht von dieser Begierde, also so diese in Gedanken, dass wir irgendwie was begehren, was nicht gut ist. Und dann sagt er, wenn diese Begierde da so in uns wächst und dann gebiert, also wenn das immer größer wird, irgendwann wird die Sünde geboren. Und wenn er die Sünde wächst, immer weitergeht, kein Schnitt kommt, dann letztlich endet es tödlich, letztlich endet es lebensvernichtend. Und genauso ist es doch, aus Gedanken, die wir weiter nähren, werden Taten. Und wenn diese Taten dann weitergehen, dann wird es immer desaströser, immer zerstörerischer. Und wir werken daran, es ist so wichtig, es frühzeitig zu kappen. Am besten die Gedanken schon zu stoppen. Und wenn es doch zur Sünde gekommen ist, dann ist es wichtig, dass wir da einen Schnitt machen und diese Sünde wieder zu Jesus bringen und sagen, bitte vergibst du mir, und damit ist da ein Schnitt gemacht, damit es nicht weitergeht. Aber jetzt so zum Eigentlichen dieser Vers 13. Also hier merkt man einfach nur, dass vielleicht noch das, was am Anfang so verlockend aussah, diese Begierde, die endet schließlich tödlich, wenn wir da nicht einen Stopp setzen. Genau, aber jetzt eben zu diesem Vers 13. Ich finde, jetzt ist ja wirklich das Spannungsfeld perfekt gemacht. Da sagt der Jakobus in Vers 2, wir sollen uns freuen. Und nachher sagt er, also über diese Anfechtungen, Versuchungen, nachher sagt er aber, die Versuchung kommt nicht von Gott, sondern von unserer Begierde. Und letztlich steckt er dahinter eben vom Gegenspieler Gottes, vom Teufel, der uns diese Begierde für was Schlechtes in den Sinn gibt. Aber wie passt das zusammen? Und dann eben auch, das aus dem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Also, wichtig ist zu sehen, die Versuchung zum Bösen kommt nicht von Gott. Die Entmutigung und so weiter kommt nicht von Gott. Aber, so verstehe ich das zumindest, in seiner Größe gebraucht Gott selbst diese schlechten Absichten des Teufels, um uns zu etwas Gutem zu führen, nämlich zu diesem Ausharren und Bewährtsein und so weiter, was wir vorher hatten. Und an der Stelle bin ich wieder begeistert über unseren großen Gott, der selbst diese Angriffe des Teufels nehmen kann, um das zu etwas Gutem zu gebrauchen. Und wenn wir dann im Vaterunser das beten, führe uns nicht in Versuchung, dann verstehe ich so, dass wir bitten, Gott, gib, dass es nicht über unsere Kraft hinausgeht. Gib, dass ich in dieser Versuchung eben nicht falle. Bewahre du mich zu fallen. Also ganz wichtig, Versuchung kommt nicht von Gott, er will uns nicht zum Schlechten irgendwie führen, aber er nützt das in seiner Größe zum Guten. Und damit kommen wir noch zu einem Bibelvers, der ganz entscheidend wichtig ist. Wenn euch einen merkt von heute, dann bitte den, und zwar 1. Korinther 10, 13. Also die anderen dürft ihr euch auch gern merken, aber dieser Vers ist so wichtig. Da schreibt der Paulus, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, damit ihr sie ertragen könnt. Wenn wir jetzt das andere von vorher im Kopf haben, Gott gebraucht diese Versuchungen des Teufels, um was Gutes zu bewirken, dann haben wir auch diese Zusage im Kopf, er weiß, was du tragen kannst und er wird gucken, dass es nicht zu viel ist und wird dem Ganzen ein Ende schaffen, sodass du es ertragen kannst. Und das ist ja das Gute. Gott kennt uns. Gott weiß, was du tragen kannst. Gott weiß, was ich tragen kann. Und er wird es für jeden richtig machen, so dass du es tragen kannst. Ich dachte so, in der Bibel gibt es so ein Beispiel, so eine Lebensgeschichte, die das super zeigt. Das ist im Alten Testament der Hiob. Das ist so spannend, wenn man da am Anfang des Hiob-Buchs liest, wie der Teufel zu Gott kommt und mit Gott über diesen Hiob redet und eben sagt, der Hiob, der wäre nicht so gottesfürchtig, gläubig und so weiter, wenn es ihm nicht so gut gehen würde. Und Gott sagt, doch, doch, das ist so ein richtig Treuer. Und dann möchte der Teufel den Hiob versuchen, aber er muss bei Gott um Erlaubnis fragen. Also er kann es nicht einfach so, sondern er muss bei Gott um Erlaubnis fragen und Gott lässt ihm sehr viel zu, aber auch nicht alles. Gott sagt, was er machen darf und was nicht. Und dann kommt all das Schlimme. Und bei Hiob ist es wirklich heftig. Und ich würde sagen, er ist einer von denen, der sehr viel ertragen kann. Also, aber dann kommt das, dass Gott eben auch dem ein Ende setzt. Weil er weiß, wo dann der Schluss sein muss. Und bei Hiob war es wirklich viel. Und wir dürfen wissen, bei uns, glaube ich, setzt Gott das Ende früher. Das ist die gute Nachricht. Auf jeden Fall, wir sehen, nach all diesen vielen Kapiteln im Leben Hiobs, die sich auch so unheimlich lang hinziehen, da kommt eben doch der Punkt, wo das Ganze ein Ende hat und wo der Teufel fliehen muss und Hiob dann auch reich beschenkt wird von Gott. Er macht, dass der Hiob, dass es so ein Ende nahm, dass der Hiob es ertragen konnte. Und das will ich dir als Verheißung aus Gottes Wort mitgeben, Gott wird nicht zulassen, dass du über deine Kraft versucht wirst. Und in diesen Zeiten, da ist es natürlich richtig gut und wichtig, dass wir andere haben, die uns zur Seite stehen. Andere, die mit für uns beten, die vielleicht praktisch anpacken, da wo es nötig ist und die so eine Unterstützung sind. Nur braucht es dann auch das dazu, dass wir offen und ehrlich von diesen Dingen reden können. Weil da redet man ja nicht automatisch so gern drüber, über diese schwierigen Dinge. Aber es ist so gut, dass wir eben als Christen nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir andere zur Seite haben, die eben auch gerade durch solche Zeiten mitgehen können und mit durchtragen können. Und deswegen möchte ich uns auch dazu ermutigen, lebe vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Christen, hab den Mut, dich zu öffnen, weil dann eben das möglich ist, dass andere für dich beten, dass andere dir helfen. Oder andersrum, dass du anderen zur Seite stehst, dass du anderen hilfst, durch schwierige Zeiten durchzukommen. Nächste Woche, da wollen wir das als Gemeinde so gemeinsam tun. Wir wollen nächsten Sonntag diesen weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen hier mit reinnehmen in den Gottesdienst und zum einen eine Predigt hören, zum anderen dann aber auch Infos von verfolgten Christen hören und uns dann eine Zeit zum Gebet nehmen. Und da tun wir auch genau das, dass wir denen zur Seite stehen, die ganz besonders angefochten sind, die ganz besonders eine schwere Zeit durchleben. Und ich freue mich, dass wir da nächsten Sonntag diese Möglichkeit haben. Lade euch sehr ein, dass ihr alle dabei seid und euch damit an die Seite der verfolgten Christen stellt. Zum Abschluss möchte ich eine Geschichte noch vorlesen oder einen Text vorlesen, den ich in diesem Zusammenhang gefunden habe und den ich irgendwie sehr, sehr gut fand. Er ist überschrieben mit "Wenn ein Drachen reden könnte". Wenn ein Drachen reden könnte, würde er vielleicht Folgendes sagen: Schau, wie hoch ich fliegen kann, trotz der Schnur, die mich zurückhält. Ohne die Schnur würde ich in den Wolken verschwinden. Aber was passiert in Wirklichkeit mit dem Drachen, wenn man die Schnur loslässt? Einige Sekunden lang flattert er noch hin und her, dann macht er einen Sturzflug und am Ende verfängt er sich in den Ästen eines Baumes. Was würde er dann wohl sagen? Ich dachte, die Schnur würde mich herunterziehen, aber in Wirklichkeit war sie es, die mich oben hielt. Ich bin sicher, manchmal geht es dir ähnlich. Du meinst, deine Anfechtungen ziehen dich nach unten. Doch wenn Gott sie abschneiden würde, machte deine Beziehung zu ihm genauso einen Sturzflug wie der Drachen. Darum merke dir, deine Anfechtungen sind da, um dir zu helfen, immer in der Nähe deines Herrn Jesus zu bleiben. Letztlich dienen diese Anfechtungen, diese Versuchungen dazu, unser Vertrauen auf Jesus allein zu stärken. Und wenn du diese Anfechtungen erlebst, wenn in irgendeiner Sache der entscheidende Mitarbeiter krank geworden ist, wenn es irgendwie mit den Kindern drunter und drüber geht, wenn du an so einem Tag, wo abends was Wichtiges ansteht, dich tagsüber ganz schlecht fühlst und was auch sonst alles noch, dann weißt du, ich kann es nicht aus mir heraus, sondern Jesus, ich brauche dich. Und damit bist du genau am richtigen Punkt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, was uns heute wichtig wurde. Das eine, Anfechtungen führen zu geistlichem Wachstum. Jakobus zeigt es in seinen Versen auf. Und auch das, Anfechtungen zeigen dir, du bist auf dem richtigen Weg. Und deshalb ist es so, eben, dass Jakobus sagt, hey, eigentlich, ihr dürft euch freuen, wenn ihr Anfechtungen erlebt. Und dann führt er das auch noch aus, dass diese Anfechtung, die Versuchung nicht von Gott kommt. Aber Gott in seiner Größe, er nutzt es zum Guten. Und ganz wichtig, was Paulus zu diesem Thema sagt, nämlich, Gott wird nicht zulassen, dass du über deine Kraft versucht wirst. 1. Korinther 10, 31 ist da die Bibelstelle. Und zuletzt, lebe vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Christen. Eben, damit wir uns gegenseitig unterstützen können in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten der Versuchung, in den schwierigen Zeiten. Nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille und zum Abschluss der Stille bete ich dann noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du kennst jeden von uns und du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Ich bitte dich für denjenigen, der gerade Anfechtungen erleidet. Bitte hilf du. Bitte wirke du, dass das Vertrauen auf dich noch mehr gestärkt wird, dass dieses Seil immer dicker wird, das Seil der Verbindung zu dir. Und danke, Jesus, dass du uns zusagst, dass die Versuchung nicht über unsere Kraft geht. Das gilt. Danke dir. Und wir beten gemeinsam das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt noch zwei Lieder und wenn jemand sagt, mir wird es gut tun, jemand würde für mich beten oder mir einfach den Segen Gottes zusprechen, dann dürft ihr während der zwei Lieder nach hinten kommen. Joel Meyer und ich werden da hinten sein und gerne für euch beten. Und bei diesen Liedern, wir singen zuerst eins, was genau das aufnimmt, eben dass Gott uns nicht über unsere Kraft versuchen lässt, dass er uns festhält. Seine starke Hand hält uns fest. So ein altes, bewährtes Lied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Wir wollen diesen Gedanken aufnehmen, er hält uns fest. Und dann auch mit dem zweiten Lied, egal wie hoch der Berg, egal wie groß der Feind, wir wissen, Gott hat gesiegt. Also, lasst uns das so ganz bewusst singen. Wer möchte, darf gern aufstehen und wer möchte, darf auch gern zum Gebet oder Segen nach hinten kommen.